Datenschutz und Social Media. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Das Teilen persönlicher Daten in sozialen Netzwerken passt nicht zu den Grundprinzipien des Datenschutzes. Nämlich die eigenen Daten selbstbestimmt, möglichst sparsam und vorsichtig zu teilen und sie zu schützen. Ganz im Gegenteil, wird in den Netzwerken alles Mögliche geteilt. Wohnort, Geburtsdatum, Urlaubsreisen, Beziehungsstatus. Während ich das nicht unbedingt jemandem Fremden auf der Straße erzählen würde, teile ich es mit teils unbekannten Menschen im Netz. Und das, obwohl die Folgen sehr viel schwerwiegender sind. Denn was einmal im Netz ist, verschwindet nicht wieder. Und obwohl es die Datenschutzgrundverordnung gibt, obwohl soziale Netzwerke Datenschutzerklärungen haben, Nutzerinnen und Nutzer haben kaum eine Chance, einen richtigen Durchblick zu bekommen. Was passiert da also mit meinen Daten und welche Folgen kann das letztendlich für mich haben? Darüber habe ich mit Professor Dr. Anne Riechert und Professor Dr. Alexander Rossnagel gesprochen. Anne Riechert ist Expertin für KI und Datenschutz und war unter anderem wissenschaftliche Leiterin der Stiftung Datenschutz. Alexander Rossnagel ist hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Er überwacht, ob das hessische Datenschutzgesetz und andere Datenschutzregelungen in Hessen eingehalten werden. Sowohl bei Behörden als auch bei Landkreisen, Unternehmen und Vereinen. Mein Name ist Lea Schebau. Ich bin Journalistin, Social-Media-Redakteurin und Radioreporterin und Redakteurin. Und das hier ist Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir stellen uns in diesem Podcast die Frage, was machen soziale Medien mit uns und was machen wir eigentlich mit ihnen?
Ich kenne auch Fälle, in denen jemand dann bei Facebook zum Beispiel gefordert hat, dass sie ihm alle Daten mitteilen und er bekam dann ein Paket mit 1300 Seiten.
Und das ist natürlich etwas, was meine Persönlichkeit insofern beeinträchtigen kann, dass ich im Endeffekt gar nicht mehr entscheiden kann, ob ich es selbst wollte oder ob der andere mich in irgendeiner Form darauf hingelenkt hat.
Diese allgemeinen Regeln, die für die Kundenliste beim Bäcker gilt, gilt dann auch für Facebook oder TikTok. Obwohl die Risiken, die beim Bäcker und beim Netzwerk entstehen, doch erheblich unterschiedlich sind.
Wenn man sich diese Datenschutzbestimmungen und Datenschutzhinweise in Gänze durchlesen möchte, verliert man komplett den Überblick. Es gibt die Nutzungsbestimmung, es gibt die Datenschutzhinweise und im Endeffekt findet man bei ganz vielen gar nicht die Informationen, die einem wirklich weiterhelfen. Es ist intransparent in großen Teilen.
Zu meiner Zeit war Facebook das Netzwerk. Alle waren plötzlich da. StudiVZ war passé. Jeder teilte, welche Musik er hörte, wo er im Urlaub war und auf welchen Partys er mit wem gefeiert hatte. Beziehungsstatus, Uniabschluss, Kinder- oder Urlaubsfotos. Alles wurde geteilt. Welche Folgen das haben kann, darüber hat in meinem Umfeld damals niemand nachgedacht oder es ausgeblendet. Und wenn doch mal die Frage aufkam, was mit diesen Daten eigentlich passiert, die da tagtäglich im Netz geteilt wurden, kam oft der Satz, ist doch egal, ich habe ja nichts zu verbergen. Zugegeben, auch ich habe diesen Satz mal gesagt. Problematisch, findet Alexander Rossnagel.
Also er betrifft nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt der Probleme, die da eine Rolle spielen. Also ich habe nichts zu verbergen, bezieht sich ja auf das Thema Vertraulichkeit. Daten kann man unter Umständen vertraulich halten, aber viel schlimmer ist ja, dass die Daten dann für andere Zwecke benutzt werden, dass mit den Daten möglicherweise eine Diskriminierung stattfindet, dass die eigene Selbstbestimmung eingeschränkt ist, weil man verleitet wird, irgendwas zu tun. Man kann sich das vielleicht am einfachsten da nochmal überlegen, wenn man berücksichtigt, dass es dynamische Preise im Internet gibt. Ob man jetzt den höchsten Preis bezahlen will, hängt dann davon ab, was für Daten gespeichert wurden und ob man die gern verbergen will oder ob man die nicht verbergen will, spielt dann für den dynamischen Preis keine Rolle. Wenn man der Meinung ist, man hat nichts zu verbergen und will immer den höchsten Preis bezahlen, dann kann man ja alle Daten preisgeben.
Mit den Daten, die da von mir gesammelt werden, wird ein sogenanntes Persönlichkeitsprofil erstellt. Es entsteht, vereinfacht ausgedrückt, ein virtuelles Bild von mir, auf der Grundlage dessen, welche Informationen ich im Netz so hinterlassen habe. Und wenn dieses Profil zum Beispiel ergibt, dass ich viel Geld habe, bezahle ich für den nächsten Sommerurlaub oder den neuen Laptop mehr als andere, ohne es zu wissen. Beeinflussen kann ich das kaum, denn es werden nicht nur die Daten verwendet, die ich bewusst angebe.
Also wenn wir uns auf die datenschutzrechtlichen Risiken beschränken, dann müssen alle, die sich bei so einem Netzwerk anmelden, damit rechnen, dass die Daten, und zwar alle Daten, die durch die Nutzung des Netzwerks entstehen, dass die auch gespeichert werden und dass die zu einem Persönlichkeitsprofil zusammengeführt werden mit anderen Daten, die man sonst noch, also der Anbieter des Netzwerkes sonst noch bekommen kann, auch mit Daten, die statistischer Natur sind, und dass dieses Profil dann benutzt wird, um das Verhalten des Nutzers, der Nutzerin zu steuern oder zu beeinflussen.
Dynamische Preise, personalisierte Werbung, Nachrichten, die meinen Interessen entsprechen. Jetzt könnte man sagen, klar, das mit den höheren Preisen ist doof. Aber sonst ist das doch praktisch. Ich bekomme nur die Werbung, die mich interessiert. Das Netzwerk weiß, was ich brauche. Das kann aber so weit gehen, dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, ob ich Entscheidungen wirklich selbst treffe, sagt Anne Richard.
Man weiß im Grunde überhaupt nicht genau, wer welche Daten zu welchem Zweck über einen verarbeitet. Das bedeutet natürlich auch Kontrollverlust in dem Zusammenhang. Und es bedeutet auch, dass ich auch nicht ausschließen kann, dass ich auch manipuliert werden könnte. Denn wenn man meine Aktivitäten oder meine Angaben auswertet, kann man mir natürlich auch zielgerichtete Werbung ausspielen. Und das ist natürlich etwas, was natürlich meine Persönlichkeit insofern beeinträchtigen kann, dass ich im Endeffekt gar nicht mehr entscheiden kann, ob ich es selbst wollte oder ob der andere mich in irgendeiner Form darauf hingelenkt hat.
Und auch andere Stellen könnten die Daten nutzen, ohne dass ich es weiß.
Der schlimmste Fall wäre, wenn man beispielsweise zu viele Daten auch von sich preisgibt, also auch freiwillig preisgibt, und die von anderen Unternehmen genutzt werden für komplett andere Zwecke, als ich sie ursprünglich für die Netzwerknutzung im Grunde angedacht habe. Also es ist ja schon mal völlig unerheblich, welche sexuelle Orientierung ich habe, welche Religion ich habe, welche politische Einstellung. Und wenn ich solche Daten freiwillig irgendwo preisgebe oder poste, bin ich nicht davon gefeit, dass die auch im anderen Kontext mal genommen werden könnten. Man denke beispielsweise an Versicherungen oder an Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, die diese Daten auch für, wenn ich sie einmal preisgegeben habe, für ihre Zwecke nutzen könnten, wenn sie das denn wollten. Die Frage ist, ob man es darf, aber auf der anderen Seite, wenn sie mal im Raum sind, dann sind sie im Raum und dann habe ich keine Kontrolle mehr über diese Daten.
Freiwillig gepostet habe ich diese Infos also. Aber was andere daraus machen, das liegt nicht mehr in meiner Hand. Das ist vor allem problematisch, weil es laut Alexander Rossnagel ohnehin schon eine Machtdifferenz zwischen Nutzerin oder Nutzer und Netzwerk gibt.
Die entsteht dadurch, dass der Anbieter eines sozialen Netzwerks über den Nutzer, die Nutzerin sehr viel weiß und umgekehrt der Nutzer, die Nutzerin im Regelfall nicht weiß, was der Anbieter über sie weiß. Also insofern ist Wissen Macht. Dieses Wissen über den anderen kann benutzt werden, um ihm entsprechende personenbezogene Nachrichten, individualisierte Nachrichten zu schicken oder individualisierte Werbung auszuspielen, die dann die Interessen, die Bedürfnisse des Nutzers, der Nutzerin ausnutzen, um sie zum Konsum zu verleiten oder zu sonstigen Verhaltensänderungen. Das sind Informationen, die zusammengetragen werden und die zur Grundlage gemacht werden für bestimmte Kommunikation, für die Auswahl von Werbung, für Auswahl von Nachrichten, Newsfeeds oder sowas, sodass der Betroffene in zweifacher Weise quasi ausgenutzt wird. Zum einen wird seine Aufmerksamkeit ausgenutzt und zum anderen werden diese Daten über ihn ausgenutzt, um von ihm möglichst viel Konsum und Kauf von Konsumgütern zu erreichen.
Bei Erwachsenen ist das eine Sache. Bei Kindern und Jugendlichen aber nochmal eine ganz andere, betont Anne Richard.
Weil Kinder natürlich leichter manipulierbar sind oder man muss auch bedenken, dass es auch zu Suchtverhalten führen kann. Denn wenn ich als Netzwerkbetreiber bestimmte Videos ausspiele, dann kann ich ein Kind auch dazu oder leichter dazu verleiten, dass es auch in der Zukunft mehr Videos schaut oder dass es längere Nutzungszeiten hat. Und man kann natürlich auch nicht ausschließen, wenn gewisse Algorithmen dann auch noch im Hintergrund sind, dass man, wenn ein Kind sich depressive Inhalte anschaut, weil es vielleicht gerade in einer Phase ist, wo man denkt, ach, ich bin in der Pubertät und ich bin jetzt nicht ganz so gut drauf, dass man dann auch nicht ausschließen kann, dass dann in der Folge vielleicht mehr von diesen Inhalten auch gespielt werden. Also dass man dann aus diesem Loch überhaupt nicht mehr so richtig rauskommen könnte.
Schwierig ist das auch, weil Eltern kaum lückenlos überwachen können, was ihre Kinder da konsumieren. Und obwohl Netzwerke Altersbeschränkungen vorgeben, werden diese nicht ausreichend kontrolliert, weiß Alexander Rossnagel. Und das, obwohl mit Daten von Kindern ganz anders umgegangen werden müsste.
Also bei sozialen Netzwerken ist es in Deutschland so, dass ab 16 Jahren die Jugendlichen selbst entscheiden können über ihre informationelle Selbstbestimmung und unter 16 Jahren die Einwilligung der Eltern eingeholt werden muss. Bei TikTok zum Beispiel, die haben in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen geschrieben, dass man da erst ab 13 Jahren teilnehmen muss. Wir wissen alle, dass es viele, viele Kinder gibt, die unter 13 Jahren und deutlich unter 13 Jahren sind und trotzdem TikTok benutzen. Also da findet keine ausreichende Altersverifikation statt. Und insofern werden Daten von Kindern, die noch gar nicht wissen, was Datenverarbeitung ist, was Datenschutz ist und was mit den Daten alles geschehen kann, und dass die einem ein Leben lang vorgehalten werden können, die nutzen dann über Stunden diese Netzwerke und ihre Daten werden verarbeitet, weil das Netzwerk davon ausgeht, das sind ältere Kinder oder junge Erwachsene und alle Daten speichern und zu Profilen verarbeiten. Und es müsste so sein, dass für Kinder oder bezogen auf Kinder bestimmte Dinge nicht zugänglich sind, nicht dargestellt werden, dass eine Datenverarbeitung, die unter 16-Jährige betrifft, die ist unzulässig. Die Daten müssten gelöscht werden und die Datenverarbeitung muss unterbleiben.
In der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, gibt es zwar Regelungen, aber die sind laut Alexander Rossnagel nicht spezifisch auf die Daten von Kindern ausgerichtet. Sie bieten somit kein schlüssiges und stimmiges Kinderschutzkonzept. Dabei bräuchte es genau das.
Das wäre für mich eines der wichtigsten Punkte, wenn man die Datenschutzgrundverordnung überarbeitet, dass man da ein Kinderschutzkonzept vorsieht, das dann die Kinder auch tatsächlich schützt. Und der allererste Schritt dazu wäre, überhaupt feststellen zu können, ob im Internet jetzt ein Kind vor dem Bildschirm sitzt oder ein Erwachsener. Da gibt es verschiedene technische Verfahren, die mit irgendwelchen Formen von Identifikation verbunden sind. Von denen müsste eines genutzt werden, und zwar in einer Weise, dass man dann auch sicher sein kann, dass da eine Unterscheidung, eine wirksame Unterscheidung stattfindet.
Wer jetzt aber denkt, die Datenschutzgrundverordnung schützt zumindest mich als erwachsene Social-Media-Nutzerin oder Nutzer, täuscht sich. Das hat verschiedene Gründe, erklärt Alexander Rossnagel.
Die Datenschutzgrundverordnung ist, wie der Name sagt, nur eine Grundverordnung, die allgemeine Rechtsregeln enthält. Die enthält keine speziellen Vorgaben für soziale Netzwerke. Und diese allgemeinen Regeln, die für die Kundenliste beim Bäcker gilt, gilt dann auch für Facebook oder TikTok. Obwohl die Risiken, die beim Bäcker und beim Netzwerk entstehen, doch erheblich unterschiedlich sind. Und diese allgemeinen Regeln, die können halt, da kann Streit entstehen, wie man die denn jetzt ganz genau auslegt. Und diese sozialen Netzwerke verfügen über sehr gute Rechtsabteilungen, umfangreiche Rechtsabteilungen mit sehr guten Juristen, die das dann alles im Interesse der sozialen Netzwerke auslegen.
Egal ob bei Kindern oder Erwachsenen. Auch wenn wir bei sozialen Netzwerken immer von Datenschutz sprechen, ist das eigentlich der falsche Begriff, sagt Alexander Rossnagel. Es gehe um informationelle Selbstbestimmung. Das bedeutet, dass ich freiwillig meine Daten zur Verfügung stelle, um mich entsprechend zu präsentieren und um mit anderen zu kommunizieren. Wenn das selbstbestimmt passiert, sagt der Datenschutzbeauftragte, spricht aus Datenschutzsicht gar nichts dagegen. Problematisch werde es dann, wenn das ohne ausreichende Information oder unter sozialem Zwang geschehe. Jetzt könnte ich sagen, es gibt doch aber Datenschutzerklärungen der Netzwerke, die ich mir durchlesen kann. Die Informationen liegen also vor. Stimmt, aber eben nicht verständlich, sagt Anne Richard.
Ich kann sehr gut verstehen, wenn man das wegklickt, weil wenn man sich diese Datenschutzbestimmungen und Datenschutzhinweise in Gänze durchlesen möchte, verliert man komplett den Überblick. Es sind so viele Regelungen. Es gibt die Nutzungsbestimmungen, es gibt die Datenschutzhinweise und im Endeffekt findet man bei ganz vielen gar nicht die Informationen, die einem wirklich weiterhelfen. Es ist intransparent in großen Teilen. Also natürlich, es bewegt sich jetzt auch etwas, aber alleine wenn man von Snapchat die Datenschutzhinweise durchliest, man verliert sich da drin. Man weiß, okay, da werden eine Menge Daten über mich verarbeitet, aber ich bezweifle, selbst wenn man die durchliest und man hat nichts mit Jura zu tun oder man hat nichts mit Datenschutz zu tun, dass man als Durchschnittsverbraucher wirklich in Gänze versteht, was mit diesen Daten passiert, zumal auch solche Regelungen drinstehen wie, naja, wir dürfen deine Daten auch an Werbepartner weitergeben oder wir haben Sponsoren, die jetzt vielleicht Linsen oder Filter einspielen und auch die dürfen Daten verwenden oder wir verwenden Daten auch, um unsere Algorithmen zu verbessern. Im Endeffekt verliere ich komplett die Kontrolle und das Wissen darüber, was mit meinen Daten auch passiert.
Und selbst wenn ich verstehe, was da steht, sind wir ganz ehrlich. Datenschutzerklärungen sind eine eher trockene und sehr lange Lektüre, obwohl sie so wichtig sind. Ich frage mich, geht das nicht auch einfacher?
Also es gab schon mal den Versuch, so einen One-Pager zu machen. Aber wenn man wirklich so umfassend Daten verarbeiten möchte, wie das die Netzwerke auch tun, dann muss man auf der anderen Seite natürlich auch vollumfänglich darüber informieren, wie man verwenden möchte. Dadurch werden die Datenschutzhinweise auch länger, aber auch intransparenter.
Viele Infos, viel Text. Das wäre ja okay, wenn die Datenschutzerklärungen dann wenigstens vollständig wären. Sind sie aber oft nicht. Das hat unter anderem eine Untersuchung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen schon 2019 gezeigt. Von 8 untersuchten Netzwerken waren die Datenschutzerklärungen bei 7 aus Sicht der Verbraucherzentrale unzureichend. Demnach konnten die Nutzerinnen und Nutzer anhand der Datenschutzerklärungen nicht ausreichend erkennen, welche Daten von ihnen und gegebenenfalls ihren Kontakten verarbeitet werden und wie sie sich vor unerwünschter Datenverarbeitung schützen können. Welche Daten ein Netzwerk von mir gesammelt hat, kann ich aber in Erfahrung bringen. Denn in der DSGVO gibt es einen Paragraphen zum Auskunftsrecht. Heißt, ich kann das Netzwerk auffordern, mir sämtliche gespeicherten personenbezogenen Daten und Metadaten zu meiner Person bereitzustellen. Das muss dann auch innerhalb einer gewissen Frist passieren. Klingt einfach, ist es aber nicht, sagt Alexander Rossnagel.
Es ist leichter, wenn man genauer sagt, welche Daten oder in welchem Zeitraum von man Daten haben will. Aber ich kenne auch Fälle, in denen jemand dann bei Facebook zum Beispiel gefordert hat, dass sie ihm alle Daten mitteilen und er bekam dann ein Paket mit 1300 Seiten. So ist es. Das sind nicht wenige Daten, sondern das sind alle Nutzungsdaten, wenn man jeden Tag eine Stunde oder zwei sich in dem Netz aufhält. Und die Informationen, die man aus diesem Bild gewinnt, die werden dann genutzt, ob sie stimmen oder nicht.
Ich kann die Netzwerke auch auffordern, Daten zu löschen.
Also Daten, die rechtswidrig gespeichert sind, bezogen auf die hat man das Recht, dass die alle gelöscht werden. Und Daten, deren für die kein Speicherzweck mehr besteht, also einen berechtigten Zweck, dann kann man die auch löschen lassen. Also diese Ansprüche hat man. Weil das darüber hinaus noch geht, hängt dann davon ab, wie das in den AGBs im Detail geregelt ist, also in allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man ja in der Regel dann ohne zu lesen unterschreibt oder akzeptiert und hängt auch von den Gründen ab, die man dann jeweils geltend macht. Deswegen kann man da jetzt kein keine allgemeine Antwort geben. Eine ganz einfache Antwort, ja, geht oder geht nicht. Aber man kann viel, viel mehr löschen lassen, als man gemeinhin denkt.
Rückgängig mache ich die Datennutzung dadurch natürlich nicht. Besser ist es also direkt bei der Anmeldung und auch bei der Nutzung des Netzwerks ein paar Dinge zu beachten. Anne Riechert rät dazu, schon bei der Registrierung genau aufzupassen.
Ja, man sollte bereits bei der Registrierung oder auch bei der Profilbildung ganz genau darauf achten, welche Daten ich angebe. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Daten nur freiwillig anzugeben. Und da muss ich mir dann überlegen, ob ich wirklich bereit bin, darüber zu informieren, welche Religion ich habe, weil das ist auch ein besonders sensibles Datum. Und möchte ich das wirklich einer breiten Öffentlichkeit bekannt geben, solche Daten? Also ich kann auch selbst bei den Netzwerkeinstellungen beziehungsweise bei den Einstellungen zu diesen sozialen Netzwerken, bei den Privatsphäre-Einstellungen schon einiges tun. Man könnte versuchen zu, also wenn es möglich ist bei den einzelnen Netzwerken, etwa die Standortbestimmung zu deaktivieren oder ja, sowas wie Kamerazugriff, wie Mikrofonzugriff. Also das alles müsste man sich anschauen. Und wenn man Kinder hat, am besten mit denen zusammen, um dann auch zu suggerieren, es gibt nicht jede tolle Möglichkeit, die das Netzwerk bietet, ist auch toll für dich. Und deswegen sollte man ganz sensibel auch die Privatsphäre-Einstellungen durchgehen, sowohl für sich selbst als auch für die Kinder und versuchen, möglichst viel von Angeboten, die für das Netzwerk vielleicht von Vorteil sind, aber nicht unbedingt für mich, auch zu deaktivieren. Und dazu gehört dann auch die Standortbestimmung, damit man auch nicht unbedingt ein Bewegungsprofil über mich erstellen könnte.
Es lohnt sich auch, die Netzwerke zu vergleichen und sich zu überlegen, für was will ich das Netzwerk genau nutzen. Denn es gibt durchaus Unterschiede bei der Datennutzung, sagt Alexander Rossnagel.
Da kann man dann, wenn man nicht einem bestimmten sozialen Zwang unterliegt, das, was seine Peer Group nur in diesem oder jenem Netzwerk findet, dann kann man sich ein Netzwerk raussuchen, das datenschutzfreundlicher ist, das die Daten nicht für Werbezwecke verwendet. Also die Auswahl des Netzwerks ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Privatsphäreneinstellungen sich genau anschaut und dann genau entscheidet und dann auch entsprechend auswählt, wem man die Daten zur Verfügung stellen will. Und man kann unter Umständen Pseudonyme benutzen, also andere Namen, sodass die Daten dann nicht zu einem direkt zurückverfolgt werden können. Und man kann, wenn man den Eindruck hat, die Daten werden unrechtmäßig gespeichert, dann kann man beim Datenschutzbeauftragten eine Beschwerde einreichen und der geht dann der Frage nach, zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden, in welchem Umfang und und prüft dann, ob ein Verstoß gegen Datenschutzrecht vorliegt.
Wenn ich dann aber alle diese Einstellungen vorgenommen habe, kann ich das Netzwerk dann überhaupt noch so nutzen, dass es mir auch Spaß macht? Denn umso weniger ich angebe, umso weniger profitiere ich doch von den Funktionen.
Genau. Und ich muss mir im Endeffekt überlegen, möchte ich das zum Kommunizieren benutzen, also ausschließlich zur Kommunikation. Dann gibt es natürlich auch noch datenschutzfreundlichere Netzwerke, die man kontaktieren könnte. Also ganz bekannte Beispiele sind ja Threema oder Signal, die es noch geben könnte. Es ist natürlich vielleicht auch nicht immer einfach, seine Bekannten oder Freunde, Freundinnen davon zu überzeugen, dass man auf ein anderes Netzwerk umschwenkt als auf die Altbekannten. Aber das sind zumindest Alternativen, wo man sagen könnte, da werden eventuell nicht ganz so viele Daten über mich erhoben. Also sowas wie Metadaten beispielsweise, also die äußeren Daten meiner Kommunikation, wie lange ich mit wem kommuniziere beispielsweise. Also bei den Inhaltsdaten kann man ja auch bei WhatsApp davon ausgehen, dass die verschlüsselt sind, also auch Ende zu Ende verschlüsselt sind. Aber dennoch erhebt WhatsApp Metadaten, also die Kommunikationsdaten. Und aus diesen Daten kann man schon eine Menge Infos herausziehen. Und auch aufgrund dieser Daten können Profile erstellt werden.
Meine eigenen Daten schützen und gleichzeitig soziale Netzwerke nutzen? Möglich, aber nur, wenn ich mit meinen Daten äußerst vorsichtig und sparsam umgehe und mir von Beginn an darüber bewusst bin. Ob das dann noch Spaß macht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich aber gut zu wissen, ich kann selbst aktiv werden. Ich kann dagegen vorgehen, wenn meine Daten unrechtmäßig genutzt werden. Und kann mir über das Auskunftsrecht selbst einen Überblick verschaffen, welche Daten da so über mich gesammelt wurden. Fest steht aber, die Netzwerke haben durch unsere Daten Macht. Sie verdienen mit unseren Daten Geld. Unternehmen zahlen dafür, denn die Daten ermöglichen personalisierte Werbung und das bedeutet Profit. Ich bekomme dann zwar zugeschnittene Werbung, werde dadurch aber eventuell unwissentlich manipuliert. Und im schlimmsten Fall nutzen irgendwann Krankenkassen, Versicherungen und Arbeitgeber Daten, die ich leichtfertig veröffentlicht habe. Und diese Nutzung dürfte für mich eher von Nachteil sein. Heißt für mich, auch wenn ich nichts zu verbergen habe, meine Daten zu schützen, lohnt sich trotzdem. Das war Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Falls ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast außerdem gerne in Ihrem Podcast-Player.